Mit dem Zug, Schiff und Bus von Peking nach Deutschland fahren, das war der Rückweg vom Auslandsjahr in Shanghai meiner Kollegin Joyce Lee. In der letzten Sendung hat sie uns schon von der Rückreise mit der transmongolischen Eisenbahn erzählt und interessante Einblicke in das Leben der mongolischen Nomaden gegeben. Nach der Mongolei ging es für sie weiter nach Russland, um genauer zu sein nach Irkutsk, einer Stadt in der Nähe vom Baikalsee. Joyce, die Zugfahrt dauerte 18 Stunden von der Hauptstadt der Mongolei Ulaanbaatar nach Irkutsk. Das ist ziemlich lange. Lernt man da nicht im Zug auch mal Leute kennen?
Ja, also ich habe wirklich Leute kennengelernt und ich hatte letztes Mal ja schon von einer kasachischen Oma und ihrem Enkel erzählt, mit denen ich immer in einem Abteil war. Und sie waren auf dem Zurück nach Almaty, der Hauptstadt von Kasachstan. Das war super, weil ich dann mit ihr meine ersten russischen Wörter gelernt habe.
Aber das ist ja schon total umständlich. Kasachstan liegt ja westlich von der Mongolei. Man fährt auch dann so einen riesigen Umweg, wenn man erst oben rum nach Russland fährt und dann wieder Richtung Süden zu fahren. Wäre es dann nicht einfacher gewesen, einfach zu fliegen?
Ja, genau das habe ich mich auch gefragt. Und später kam ein Russe dann in unser Abteil dazu und er hat sie das dann auch gefragt. Und er hat dann für uns übersetzt. Das Problem ist halt, dass es einfach keine Flüge von Ulaanbaatar nach Almaty gibt. Also jedenfalls keine direkten. Nur einen, der halt über die Türkei fliegt und halt total teuer ist. Also man sieht halt einfach, dass die Flugverbindung irgendwie total absurd ist. Also es gibt in diesem Gebiet und auch in Zentralasien sehr wenige direkte Flugverbindungen, weil einfach zu wenige Menschen Flüge buchen.
Das heißt also, dass es sich für die Fluggesellschaften gar nicht lohnt und die transsibirische Eisenbahn stattdessen das normale Reisemittel dann quasi ist.
Ja, genau, genau. Also viele Menschen denken, dass die meisten Passagiere einfach nur Touristen sind, die eine lange Zugreise erleben wollen, aber eigentlich wird die Transib hauptsächlich von Einheimischen genutzt.
Du meintest ja eben, dass dir die Oma aus Kasachstan ein bisschen Russisch beigebracht hat. Kannst du denn noch ein paar Wörter? Also ich kann Hallo, also Privet, ne? Und Prost, Nastrovi.
Genau. Das war auch das Einzige, was ich vor der Reise sagen konnte. Danke heißt Spasiba und Bitte heißt Pajalusta, glaube ich. Und die Zahlen habe ich auch gelernt, aber die habe ich auch schon wieder vergessen. Was ganz interessant ist, ist das Wort für nichts. Also auf Russisch heißt es nada, wie im Spanischen. Den Satz, den ich doch am wichtigsten fand, war Janje bio alkohol.
Irgendwas mit Alkohol war das, oder?
Ja, genau, richtig. Also das heißt, ich trinke keinen Alkohol.
Wichtiger Satz. Wurde dir denn Wodka angeboten die ganze Zeit?
Nee, zum Glück nicht. Aber ich habe den einen oder anderen betrunken gesehen, manchmal auch schon morgens. Im Zug selber aber nicht, aber halt in Russland so generell.
Und was war denn so dein erster Eindruck von Russland, den du hattest?
Also die Strecke nach Irkutsk war sehr grün und wir sind entlang des Sees gefahren. In den sibirischen Nadelwäldern waren halt überall kleine, bunte, süße Häuser. In Irkutsk angekommen hatte ich dann total das Gefühl, ich bin in Europa, obwohl ich noch im asiatischen Teil von Russland war. Das war etwas verwirrend. Irkutsk ist eine recht angenehme Stadt. Und Art, der Russe, den wir im Zug kennengelernt haben, hat mich und meinen Freund begleitet, weil er von Irkutsk aus einen Flug nach Moskau nehmen wollte. Also wir haben uns die Stadt dann angeschaut und Art hat währenddessen über Russland erzählt. Zum Beispiel hat er mir erklärt, warum Russen oft so unfreundlich wirken. Und er meint, dass es eine Art Selbstschutz ist. Also Russland ist ein sehr großes Land und es gibt sehr viele verschiedene Menschen, wo man einfach nicht weiß, ob man ihnen trauen kann. Und diese Unfreundlichkeit ist eine Art, um den Fremden zu überprüfen. Also wenn der Fremde sich als in Ordnung herausstellt, kann man auch freundlicher mit ihm umgehen.
Sehr interessant. Also frei nach dem Motto, harte Schale, weicher Kern. Und war das deiner Meinung nach dann wirklich so? Also hast du diese Erfahrung dann selbst gemacht?
Ja, war tatsächlich nur einmal, als ich bei einer russischen Dame Eis gekauft habe. Ansonsten waren die Russen zu mir recht nett und hilfsbereit. Einmal hat mir ein fremder Russe in Moskau geholfen, ein Zugticket nach St. Petersburg zu kaufen. Dann an dem Tag, als wir nach Listyanka, einem kleinen Dorf am Baikalsee, fahren wollten, konnten wir die Bushaltestelle nicht finden. Und daraufhin habe ich eine junge Russin etwa in meinem Alter gefragt. Sie konnte aber leider kein Englisch und hat mir die Haltestelle bei Google Maps gezeigt. Dann sollte ich ihr folgen und sie hat mich tatsächlich zu der Haltestelle gebracht. Wir sind dann mit einem anderen Bus noch 15 Minuten zu der Bushaltestelle gefahren und sie hat dann sogar noch dem Busfahrer gesagt, wo wir hinwollen und mit Google Translator hat sie uns dann erklärt, wie viel die Fahrt kostet und wie lange sie dauert.
Boah, super, super nett und hilfsbereit, ne?
Ja, also total. Also ich war auch total dankbar. Ohne sie hätte ich die Haltestelle einfach nicht gefunden. Also im Internet gab es zwar meine Adresse, aber dahin musste ich auch erstmal kommen, ne? Also, und das russische Alphabet ist auch nicht so einfach.
Bist du denn dann auch gut in Listyanka angekommen?
Ja, in der Tat. Wir haben dort 3 Tage in einer kleinen Holzhütte gewohnt und sind viel wandern gegangen, also Natur pur, nur Wald und wir haben halt auf den Wanderungen kaum eine Menschenseele gesehen. Abends haben wir uns dann meistens an den Strand gesetzt und Brot, geräucherten Fisch oder armenisches Essen wie Grillfleisch und Reis vom Markt gegessen. Im Baikalsee gibt es Robben und ich wollte unbedingt welche sehen, aber leider wurde daraus nichts.
Super interessant. Mit dem Bus von Peking nach Deutschland fahren. Joyce Lee hat das gemacht und noch viel mehr. Und vom Baikalsee musst du uns auf jeden Fall gleich unbedingt mehr erzählen.
Köln Campus.
Meine Kollegin Joyce hat uns eben schon von ihren ersten Eindrücken in Russland erzählt. Sie war mit der transsibirischen Eisenbahn unterwegs und ist immer wieder mal für längere Zeit ausgestiegen. Unter anderem, um sich den Baikalsee anzusehen. Joyce, der See ist doch gigantisch groß, nach dem Kaspischen Meer der zweitgrößte See der Welt, oder?
Ja, genau. Also er ist der tiefste See der Welt mit 1600 Metern und enthält etwa stolze 20% des Süßwasserkontingents.
Wahnsinn. Wart ihr denn im See schwimmen oder anders gefragt, kann man dort überhaupt drin schwimmen?
Ja, kann man tatsächlich und das Wasser ist auch super klar. Es waren auch einige Leute im Wasser, aber das war mir doch bei 22 Grad ein bisschen zu kalt und ich weiß auch gar nicht, wie sie es im Wasser ausgehalten haben. Ansonsten gibt es rund um den Baikalsee super viel zu entdecken. Wir haben einen Minibus nach Oichon genommen. Das ist die größte Insel am Baikalsee. Und für mich war sie eine kleine Enttäuschung. Also landschaftlich hatte sie schon einiges zu bieten, aber 2 Tage zuvor hat es einen Waldbrand gegeben. Es hing sehr viel Nebel über dem See und wir hatten halt keine klare Sicht und das war halt ziemlich schade. Es hat auch sehr verbrannt gerochen. Und das Hostel war ziemlich teuer. Wir haben in einer kleinen Holzhütte ohne Bad gewohnt, wo wir dann pro Nacht etwa 30 Euro gezahlt haben. Pro Person auch noch. Und es gab etwa 50 Meter weiter weg Gemeinschaftsduschen und Toiletten. Und ja, 30 Euro pro Nacht pro Person, das ist schon für russische Verhältnisse recht teuer, sag ich mal. Und die Insel war halt relativ staubig und jedes Mal, wenn ein Fahrzeug vorbeifuhr, wurde der Staub aufgewirbelt und dann hat man ihn voll abbekommen.
Boah, und wenn die Zimmer so teuer sind, dann heißt das ja meistens, dass etwas Besonderes in der Nähe sein muss. Was gab es denn da auf der Insel zu sehen?
Also die Insel ist ziemlich grün mit viel Wald, aber auch mit einigen trockenen Stellen. Strand gab es natürlich auch wie in Listvianka und in der Nähe unseres Hotels war eine wunderschöne Bucht in Form einer Mondsichel mit Schamanenfelsen. Und wir haben eine Tour noch auf der Insel gebucht und an verschiedenen Aussichtspunkten gehalten. Da ist mir auch erst richtig aufgefallen, wie riesig der See einfach ist. Also es gibt Stellen, wo man das gegenüberliegende Ufer sehen kann, aber oft war auch einfach nur der See zu sehen. Also man hatte auch zwischendurch wirklich das Gefühl, man steht am Meer.
Wie schön. Das klingt wirklich total riesengroß und gigantisch. Gibt es denn irgendwelche Legenden so um den Baikalsee?
Ja, also eine Legende fand ich besonders schön. Sie hängt mit den Flüssen vom Baikalsee zusammen. In den Baikalsee fließen etwa 300 Flüsse, aber nur einer, nämlich Angara, fließt in das Meer. Und die Legende besagt, dass Angara die einzige Tochter des Vaters Baikal ist und die anderen sind halt alles Söhne. Jedenfalls erzählt man sich, dass Angara mit ihrem Liebhaber weggelaufen ist und der Vater, also Baikal, wurde wütend und befahl den 3 ältesten Söhnen, Angara wieder zurückzubringen. Als die Brüder sie fanden, brachten sie es jedoch nicht übers Herz, ihre Schwester nach Hause zu bringen. Da gab es halt sehr viel Drama und sie hatte ihre Brüder darum gefleht, sie bei ihrem Liebhaber zu lassen. Und deswegen überlegten sich die Brüder daraufhin eine Lüge. Sie kehrten zum Vater zurück und erzählten ihm, dass Angara nicht mehr aufzufinden sei. Aber Baikal wusste, dass sie logen und so verwandelte er sie zur Strafe in 3 Felsbrocken. Und an diesen Felsbrocken sind sie auf der Inseltour vorbeigefahren. Und ja, es ist schon fies, ne, wenn man einfach die Söhne im Felsbrocken verwandelt.
Böser Papi.
Ja. Und die 3 Felsen sind halt sehr besonders, weil die halt sehr seltsam geformt sind und halt wie aus dem Nichts einfach aus der Bucht herausragen.
Das ist eine traurige Legende. Also konntet ihr ein bisschen Sightseeing auf der Insel Oichon machen? Was kann man denn auf der Insel denn sonst noch so machen? Kann man sich dort sportlich austoben? Vielleicht so?
Also Wandern und Schwimmen sind wie gesagt recht beliebt dort und an einigen Stellen kann man auch tauchen oder auch Fahrradtouren machen. Wir haben eine eintägige Fahrradtour gemacht und es war halt super anstrengend. Wir haben uns morgens Mountainbikes geliehen und nach einer kurzen Zeit wussten wir auch, wieso es keine normalen Fahrräder gab. Die Fahrradrouten sind nämlich sehr hügelig und teilweise geht es eine Zeit lang nur bergauf. Außerdem gibt es einfach keine richtigen Straßen. Wir sind öfters über Wiesen und Trampelpfade geradelt. Ein Tipp übrigens noch, auf der Insel Oichon gibt es keine Geldautomaten. Also wenn du mal hin möchtest, solltest du auf jeden Fall genug Bargeld mitnehmen. Mhm. Man hat zwar noch die Option, beim Fahrradstand oder einer Apotheke Geld abzuheben, aber bei 10% Gebühr ist das doch nicht so günstig.
Das ist echt gut zu wissen. Und es hört sich auf jeden Fall so an, als hättet ihr ziemlich viel Natur und Bewegung gehabt. Als nächstes ging es aber dann mit der transsibirischen Eisenbahn nach Moskau. Das ist dann auch schon so ein großer Kontrast zur Natur, oder?
Naja, wir haben den Wandel, glaube ich, ganz gut verarbeitet. Denn wir hatten ja noch die lange Zugfahrt von dreieinhalb Tagen bis nach Moskau.
Dreieinhalb Tage?
Ja.
Okay, die Vorstellung hatte ich gar nicht. Also das sind 84 Stunden. Das ist lang.
Ja, auf jeden Fall. Das dachten wir auch erst. Und Art, der Russe, der hatte uns auf einen Zettel mitgegeben, auf dem auf Russisch stand, wann und wohin wir den Zug nehmen. Und zum Glück haben wir das Ticket noch gekauft, bevor wir zum Baikalsee gefahren sind. Also auch hier der nächste Tipp. Also kauft ihr in der Reisesaison das Ticket rechtzeitig, sonst sind sie weg.
Okay. Und wie habt ihr denn die Zugfahrt überstanden? Also das waren dann wahrscheinlich nicht nur Sitzplätze, oder? Also ist das,
genau.
Kann ich mir das vorstellen?
Also zum Glück nicht. Also es gibt zwar Sitzplätze, aber wir haben uns liegen in einem Zweierabteil mit Decken, Kissen und frischen Bezügen bestellt. Es war zwar etwas eng, aber es ging.
Und konntet ihr im Zug duschen?
Nee, leider nicht. Aber das war auch ehrlich gesagt gar nicht so dramatisch. Wir haben uns vorher genug informiert und alle haben eben geraten, Feuchttücher und Klopapier mitzunehmen. Das hatten wir sowieso schon in der Mongolei dabei. Und es war super hilfreich. Naja, und geschwitzt haben wir im Zug auch nicht. Wir haben uns die Zeit mit aus dem Fenster schauen, lesen oder Musik hören oder Mensch, ärgere dich nicht oder Filme schauen rumgeschlagen. Und ja, die Zugfahrt ging doch recht schnell um. Und ich muss auch sagen, ich konnte super gut im Zug schlafen, weil dieses eintönige Rauschen und Rattern des Zuges einfach total angenehm war. Aber als wir dann in Moskau ankamen, war die Dusche doch sehr schön.
Das glaube ich dir. Und würdest du diese Zugfahrt jetzt nochmal so genauso machen?
Ja, auf jeden Fall. Also es ist einfach super entspannend. Man hat 3 Tage lang nichts zu tun und kann einfach das machen, worauf man einfach Lust hat. Es gibt aber doch etwas, was ich besser machen würde. Und zwar würde ich mich genauer mit dem Proviant beschäftigen. Wir hatten sehr viele Cup Noodles und Cup Potatoes dabei. Also halt so Nudeln und Kartoffelpüreepulver, die wir mit kochendem Wasser gemischt haben. Und dann hatte man, tada, Nudelsuppe oder eben Kartoffelpüree. Und die konnten wir irgendwann einfach nicht mehr sehen. Also wir haben zum Ausgleich dann sehr viel Tee getrunken. Und im Zug gibt es immer einen Behälter mit kochend heißem Wasser. Wir hatten auch Obst, aber das war halt schnell weg. Und von Keksen kann man sich auf Dauer auch nicht ernähren. Aber Wasser hatten wir zum Glück genug dabei.
Gab es denn keine Alternative zu diesen Bechernudeln und Kartoffelpüree im Zug?
Also bei Pausen sind wir ausgestiegen und haben Kioske durchstöbert, aber ansprechend sahen die Brote und das Gebäck auch nicht aus. Einmal war da eine Frau mit einer Reisetasche, die Lunchpakete verkauft hat. Die waren noch warm und da war ein Hähnchenschenkel und Kartoffeln mit Petersilie drin. Das war nach dem Fertigzeugs mega lecker. Und ja, wir sind auch ins Bordrestaurant gegangen, aber es war halt recht teuer und die Portionen waren halt nicht groß. Also beim nächsten Mal koche ich mir vorher auch Kartoffeln mit Petersilie und nehme genug Rohkost und Brot mit Marmelade oder so mit.
Also warst du wahrscheinlich sehr froh, in Moskau wieder normale Sachen essen zu können.
Ja, total. Also wir sind morgens um 4, glaube ich, am Bahnhof angekommen und ich hatte auf einmal so Heißhunger. Und am Bahnhof habe ich sofort etwas zu essen gekauft, also Kartoffelsalat mit Bockwurst. Dann fehlte einfach nur noch die Dusche und danach konnte es weitergehen.
Wow, vielen, vielen Dank, dass du uns wieder ein bisschen mit auf deine spannende Reise mitgenommen hast. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf mehr. In der nächsten Sendung geht es nämlich dann weiter mit deiner Reise und zwar nach St. Petersburg und anschließend zu den skandinavischen Hauptstädten.